Jetzt wollen wir miteinander dieses Geheimnis lüften, was ihr auf dem Zettel seht. Wie viel Reiche hat Gott und wie ist das mit der Herrschaft dieser Erde? Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Es müsste, wie ihr geahnt habt, heißen Gottes Herrschaft und die Reiche dieser Erde. Also keine neue Offenbarung, lediglich ein Fehler. Wir wollen uns heute Morgen sammeln über einem Wort aus dem Propheten Daniel. Wir kennen das im ersten Teil dieses Buches, sind die bewegenden Geschichten von jungen Judäern, die nach Babylon verschleppt worden sind, dort Gemüse essen und Wasser trinken und am Schluss schöner sind als alle andere. Ein Abschnitt, der gerade Vegetarier besonders berührt. Dann lesen wir da von Nebukadnezars Träumen, von dieser Geschichte von dem goldenen Standbild und dem Feuerofen. Kapitel 4 lesen wir, wie Nebukadnezar buchstäblich ins Gras beißt und dann zur Besinnung kommt. Daniel 5, die bewegende Geschichte von Belsazars Gastmahl, wo Gott sich ungebeten zu Wort meldet und dem König verkünden lässt, dass sein Leben gewogen wurde und zu leicht befunden wird. Und in Kapitel 6 dann die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Im zweiten Teil des Buches von Kapitel 7 ab kommen dann große Visionen, in denen es insgesamt um dieses Verhältnis geht von Gottes Herrschaften und den Reichen dieser Erde. Und wir wollen uns heute an diesem Tag, an diesem Volkstrauertag anschauen. Das größere Bild von all dem, was wir auch an Reichen dieser Welt gesehen haben, im letzten Jahrhundert gesehen haben, was unsere Welt, unser Land bis heute bestimmt, wo ganz vieles, was bis dahin undenkbar war, einen bisher nie gekannten Exzess auch erreicht hat. Wir versuchen mal, das Ganze irgendwie in einen größeren Horizont zu stellen. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde auf dem Himmel wühlten das große Meer auf. Es ist ein Thema, das immer wieder im Alten Testament kommt. Das große, wilde, aufgewühlte Meer. Die alten Hebräer waren keine Seefahrer. Wo man das versucht hat, gibt es ein oder zwei Berichte im Alten Testament, ist das mächtig schiefgegangen. Das große, aufgewühlte, wilde Meer ist im Alten Testament an vielen Stellen etwas ganz Bedrohliches. Das sieht man sich, wenn dann, nur aus der sicheren Entfernung an. Und oft erscheint das dann auch im übertragenen Gebrauch so als die Chaosmächte, die Gott und seiner Herrschaft entgegengestellt sind. Vier Winde, die das große Meer aufgewühlt haben. Und dann sieht Daniel in dieser Vision, die ihn schreckt, vier große Tiere, die aus dem Meer aufsteigen, aus diesem Chaos aufsteigen, die unterschiedlich sind, aber die doch eins gemeinsam haben. Wenn wir das jetzt lesen, werden wir merken, das sind Bilder, die uns erstmal fremd sind. So reden wir nicht. Wir klagen auch nicht, wie David das getan hat in dieser Lesung aus 1. Samuel 7. Das kommt aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Aber die Botschaft, werden wir merken, das geht auch uns an. Das ist keine Botschaft, die uns schrecken und erschrecken soll, sondern es ist eine Botschaft, die uns ganz viel Trost zu geben vermag. Und jetzt beschreibt Daniel diese einzelnen Tiere, die er hier sieht, mit dramatischen Bildern. Das erste Tier war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Aus anderen Stellen im Alten Testament wissen wir oder können wir schließen, dass es sich hier wohl um Nebukadnezar und die Herrschaft der Babylonier handelt. In Jesaja wird der König selber mit einem Löwen verglichen. Ja, er war wie ein Löwe. In Hesekiel ist die Rede davon, dass dieser König ein großer Adler ist und die Flügel, von denen hier die Rede ist, zeigen irgendwie das Überhebliche, das Himmelsstürmende auch seiner Herrschaft. Und was hier noch erwähnt wird, ja, er wird auf die Füße gestellt wie ein Mensch. Es wird ihm wieder ein menschliches Herz gegeben. Das bezieht sich auf diesen dramatischen Bericht in Daniel 4, wo sich der König überhebt über alle Herrschaften dieser Erde. Und nach einem Jahr auch der Warnung, der Gelegenheit zur Umkehr und Besinnung, wird er dann, wir würden heute sagen, geisteskrank und lebt dann wie ein Tier unter dem Tau des Himmels. Und seine Haare wachsen und seine Fingernägel wachsen, das wird da dramatisch beschrieben, bis er dann seine Augen zum Himmel erhebt und die Herrschaft Gottes über ihm anerkennt. Und dann bekommt er nach so einer Zeit tierischer Existenz wieder ein menschliches Herz. Und wir haben dann am Ende von Daniel 4, lest das mal, das ist sehr dramatisch, sein Gebet und seine Anerkennung der Herrschaft Gottes. Und dann ist von anderen Tieren die Rede. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite war gleich einem Bären und war auf einer Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe, ein anderes Tier gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf dem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich, zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein kleines anderes Horn hervor zwischen ihnen, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Wow, was für Bilder, was für ein Schrecken, den Daniel hier versucht zu beschreiben. Wenn man das in dem Zusammenhang sieht, ist wohl die Rede von der Herrschaft der Meder, der Perser. Je nachdem, wie man das deutet, das ist in den Kommentaren unterschiedlich, geht es noch um die Griechen, Alexander den Großen. Vielleicht sogar ist es die Herrschaft der Römer, die hier so vorausschauend angekündigt wird, was alles passieren wird, die Reiche, die einander ablösen. Und man merkt, es sind bestialische Herrschaften, ja, wie diese Viecher hier geschildert werden, die Bestien, die Rippen zwischen den Zähnen haben, die Fleisch fressen, unglaubliches Gewaltpotenzial. Das hat es bei diesen antiken Völkern, bei diesen antiken Herrschaften gegeben. Da haben wir genügend Berichte von den antiken Geschichtsschreibern, wie das war. Teilweise taucht das ja auch in der zwischentestamentlichen Zeit auf, in den erzählenden Büchern aus dieser Zeit, die zu den Apokryphen der Bibel gehören. Das eine oder andere finden wir in seinen Nachwirkungen noch im Neuen Testament. Menschliche Reiche und Herrschaften, die unglaubliches Gewaltpotenzial entfalten, die in Blutbädern enden und wo die Erschlagenen dann nicht nur auf dem Gebirge von Gilboa liegen, sondern auf den Schlachtfeldern dieser Erde. Das eben sieht man nicht nur in der Antike. Wir sehen das im letzten Jahrhundert, wir sehen das in diesem Jahrhundert mit in einem unglaublichen apokalyptischen Ausmaß, mit allen Folgen. Man rechnet mit irgendwie 50 bis 55 Millionen Toten durch den Zweiten Weltkrieg. Soldaten, Zivilisten, unglaublich viele Menschen, die zu Opfern geworden sind, die Opfer von Gewalt geworden sind, die aus unserem Land im Wesentlichen ausgegangen ist. Solange das nur die anderen betroffen hat, haben sich viele Deutsche, meine Vorfahren, eingeschlossen, darüber sehr gefreut. Da war das erstmal bis Stalingrad ein toller Krieg. Die Revanche für die Demütigung von Versailles. Wir sind wieder wer. Mit erhobenem Haupt durch ganz Europa marschiert und am deutschen Wesen wird nun endlich Europa und die Welt genesen. Selbst die Leute, die am Anfang zögerlich waren, weil sie ahnten, was da auf uns zukommt, waren dann begeistert dabei. Das änderte sich dann, als der Krieg langsam hierher kam. Und neben den vielen Deutschen, die zu Tätern geworden sind, dann eben auch unzählige Deutsche in unserem Land und in den Gebieten, die mal zu Deutschland gehört haben oder wo Deutsche gewohnt haben, selber Opfer von Gewalt geworden sind, von unglaublichen Gewaltexzessen und am Schluss ein Land völlig verwüstet war. Ich lese gerade ein Buch von einem britischen Historiker, Höllensturz Europa 1914 bis 1949. Und das ist erschreckend, aufzufrischen, was wir teilweise im Geschichtsunterricht gehört haben oder im Geschichtsunterricht eben nicht gehört haben. Ja, wir kommen ja weitgehend aus einer Zeit des Schweigens bis in die 1980er Jahre hinein. Da konnte man über vieles nicht reden, da wollte man über vieles nicht reden, da hat man konsequent geschwiegen. So nach und nach kommen die Dinge ja ans Tageslicht, da haben wir sicher auch noch nicht das Ende erreicht. Und es lohnt sich, tatsächlich mit diesen Dingen einmal zu beschäftigen. Früher stand auf vielen Kriegerdenkmälern. Selbst da sind wir heute vorsichtig geworden. Wir reden auch nicht mehr von Heldendenkmälern. Wir gedenken heute viel bescheidener, ja, der Opfer von Kriege, von Diktatur, Gewaltherrschaft und Terror. Und das ist gut so, dass sich da unser Fokus geändert hat. Auf manchen dieser Denkmäler stand in großen Buchstaben: Die Toten mahnen die Lebenden. Die Toten mahnen die Lebenden. Dass sie nicht umsonst gestorben sind, sondern dass wir aus all dem, was da passiert ist, was wir angerichtet haben und was später auf uns selber zurückgefallen ist, auch etwas lernen. Inka hat das ja schon angedeutet vorhin in der Moderation, dass wir lernen, Frieden zu schätzen. Dass wir lernen, uns für Versöhnung und Verständigung einzusetzen. Im Kleinen und im Großen. Dass all dieses Leid, was wir über andere gebracht haben und was über uns gekommen ist, nicht umsonst geschehen ist, sondern dass wir etwas daraus gelernt haben. Hier in Daniel 7 ist es tröstlich, dass die Herrschaft dieser Bestien nicht das letzte Wort ist, sondern hier in Aussicht gestellt wird, dass Gott selber eingreift. Niemand garantiert uns, dass sich diese bestialischen Herrschaften nicht wiederholen werden. Da sind wir aufgefordert und ermahnt, das unsere zu tun. Aber hier kommt nun der Ausblick auf Gottes Reich, auf Gottes Herrschaft, auf Gottes Eingreifen. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Hier wird der ewige Gott beschrieben. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder ein loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Die Menge der himmlischen Herrscher dienten ihm und standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und so wird deutlich, dass Gott der Herr ist, nicht die Herrschaften dieser Welt. Und dass Gott alle, die Herrscher, die Großen und die Kleinen, zur Verantwortung zieht, vor sein Gericht bringt. Ja, und das kann man schön in der Geschichte sehen, wie diese Herrschaften, diese Bestien nicht Bestand hatten, wie sie überwunden worden sind, teilweise in neuen Gewaltexzessen sich nicht halten konnten. Und auch das bezeugt die Geschichte des 20. Jahrhunderts in großem Maß, dass hier das Böse zwar eine Weile ausreifen mag und Gott das auch zulässt, und nicht so eingreift oder nicht so direkt eingreift, wie man sich das erwarten oder wünschen und auch erhoffen würde, aber dass Gottes Gerichtshandeln kommt. Ja, und wir haben das Gericht Gottes über unser Land gesehen und sich die Bilder anguckt, wie das Land ausgesehen hat 1945. Und wenn man sich die vielen, vielen Schicksale anschaut, der damals Teilnehmenden, ihrer Kinder bis hinein zur Generation ihrer Enkel, dann ahnt man, dass das, was Menschen einander antun, nicht einfach verschwiegen und vergessen und verdrängt werden kann, sondern dass das Menschen einholt. Das ist auch ein göttliches Prinzip. Tun und Ergehen sind da ganz eng miteinander verbunden. Da gibt es Gericht hier innerhalb der Zeit und innerhalb der Geschichte, aber eben auch ein zukünftiges Gericht. Ich finde das ganz tröstlich. Das ist bedrohlich auf der einen Seite, aber auch ganz tröstlich, dass alle Menschen, auch wir, eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Und dass ganz vieles, was in dieser Welt so oder für uns nicht erkennbar, eben nicht aufgeht und ungesühnt bleibt, dass das vor Gott nicht verborgen ist und dass er eines Tages Gerechtigkeit durchsetzen wird und für Recht sprechen wird. Und ich merkte auf, um der großen Willen, die das Horn redete, hier diese letzte Bestie, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange jedes Leben sollte. Gott hat ihnen Zeit und Stunde bestimmt. Manche Reiche, die mit großem propagandistischem Einsatz auf 1000 Jahre angelegt waren und gefeiert wurden, waren da nach 12 Jahren vorbei, und es ist gut so, und wir sind dankbar dafür. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Nach Gottes Gericht über all diese Herrschaften kommt einer mit den Wolken des Himmels, kommt einer aus der Gegenwart Gottes. Das ist keine Bestie. Es ist einer, der menschliches Antlitz trägt. Ein Menschensohn. Und dieser Menschensohn bekommt dann von Gott Macht, Ehre und Reich, dass ihm viele Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. Gott greift ein. Und es ist dann spannend zu lesen, wie in den Evangelien Jesus von sich selber knapp 300 Mal als dem Menschensohn redet. An einigen Stellen meint er damit nur sich als Mensch, der uns Menschen repräsentiert, uns Menschen vor Gott repräsentiert. Aber an einigen Stellen ist ganz deutlich, dass Jesus auf diese Figur anspielt. Dass Jesus sich als diesen Menschensohn hier aus Daniel 7 bezeichnet. Bei seinem ersten Kommen sehen wir sehr wohl seine Macht über die Krankheit, über Mächte der Hölle, über die Natur, über die Stürme. Doch setzt er bei diesem ersten Kommen noch nicht seine Herrschaft durch. Beim Sonntag erscheint ihm Jesus nicht auf einem Schlachtross vor Jerusalem und richtet unter der römischen Besatzungsmacht ein Blutbad an und richtet das Reich Gottes auf, sondern er kommt demütig und sanftmütig auf einem Esel in die Stadt geritten. So wie wenn heute hoher Staatsbesuch nach Gummersbach oder hierher eben nicht mit einem Flugzeug, mit einem Panzer oder mit einer Staatskarosse käme, sondern mit der OWAG und hier am großen Ohl aussteigen würde und zu Fuß zu uns in die Gemeinde käme. Und seine Herrschaft beginnt damit, dass Jesus sein Leben hingibt als sein Lösegeld für die vielen, dass er uns dient. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass Jesus bei seinem zweiten Kommen, auf das wir warten, das uns Trost und Hoffnung und Mut gibt, diese ganze Macht und Gewalt, die er hier von Gott übertragen bekommen hat, über alle Menschen, über alle Welt, dass er das dann durchsetzen und einführen wird. Von dieser großen Hoffnung her, dass Jesus wiederkommt, dass dann aller Macht und aller Gewalt und allen menschlichen Reichen und was damit verbunden ist, auch an Leid und an Elend und an Tod und an Trauer, das wird nicht immer so gehen, sondern Jesus wird dem ein Ende setzen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. Das ist unglaublich tröstlich. Dass es nicht immer wieder diese grauenhaften Kriege geben wird und immer wieder neuen Anlass für einen Volkstrauertag nach dem anderen, sondern dass all dem eines Tages ein Ende gemacht wird. Von dieser Perspektive, dass da jemand von Gott her selber kommt, der ein Friedensreich aufrichten wird. Von dieser Perspektive her, von Gottes Herrschaft her, können wir jetzt schon zeichenhaft leben, mutig und getrost. Mutig und getrost. Sein Reich wird kommen. Sein Friedensreich wird kommen. Es wird nicht mit einer bitteren Enttäuschung enden. Es wird nicht wieder mit endlosen Witwen und Waisen und Kriegerfriedhöfen und Reparationszahlungen und Rache und Sühne und Vergeltung mit all dem enden, was menschliche Herrschaft kennzeichnet. Es wird ein Friedensreich sein ohne Ende. Und auch wenn wir wissen, dass erst das der entscheidende Durchbruch sein wird, sind wir als Christen aufgerufen, jetzt und hier Friedensstifter zu sein, im Kleinen und im Großen, für Versöhnung einzutreten, für Verständigung einzutreten. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn wir hier für Estland gesammelt haben. Wenn wir aus unserem Überfluss, aus unserem Reichtum, den wenigsten von uns hat es irgendwie wehgetan, etwas zusammengelegt und gesammelt haben und es Menschen gegeben haben, armen Menschen gegeben haben, deren Eltern, deren Großeltern, die Opfer meiner Großväter gewesen sind. Was für ein Zeichen. Das sollten wir noch viel öfter, viel mutiger tun, im Kleinen und im Großen. Uns einsetzen für den Frieden, den wir erleben dürfen, Mut haben, ganz fröhlich und gewiss, dass Gottes Herrschaft kommen wird, dass dann alles anders wird. Diese Gewissheit heißt nicht, dass wir uns jetzt eingraben, irgendwo zurückziehen, die Panzerluke hinter uns zuziehen und dann erst wieder aus den Löchern kommen, wenn das Reich Gottes da ist. Das wäre falsch. Sondern dass wir von dieser Gewissheit, die wir haben, dass Gottes Reich kommt, von dieser Gewissheit jetzt mutig und hier Leben gestalten, Gemeinde gestalten, Gesellschaft gestalten, das Evangelium bezeugen und Friedensstifter sind. Wenn uns der Volkstrauertag daran erinnert, dann feiere ich den gerne noch viele, viele Jahre. Nicht nur im Rückblick, sondern im Ausblick und auch an die Erinnerung oder in der Erinnerung an die Verpflichtungen, die wir jetzt und hier haben. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. Amen.